Liebe Freundinnen und Freunde des Bücherraums, liebe Zuhörende, es freut mich, ihr einen weiteren Podcast des Bücherraums begrüßen zu dürfen. Und es freut mich ganz besonders, dass Friederike Krätzen heute zu uns sprechen wird. Friederike Krätzen ist Schriftstellerin und Literaturkritikerin. Sie ist 1956 in Leverkusen geboren worden, hat dann in Gießen studiert, also dort, wo auch Georg Büchner mal studiert hat, und zwar Soziologie, Ethnologie und Politikwissenschaften. Schon während ihres Studiums hat sie sich sehr fürs Theater interessiert und hat dann als Regieassistentin am Stadttheater Gießen und danach als Dramaturgin am Bayerischen Staatsschauspielhaus gearbeitet. Seit 1983 lebt Friederike Krätzen in Basel und ab 1989 hat sie in regelmäßiger Folge zahlreiche Romane veröffentlicht. Der erste hieß Die Souffleuse und der beschäftigt sich, wie schon der Titel anzeigt, mit dem Theatermilieu. Es geht darum, wie Fiktion hergestellt werden kann und in welchem Verhältnis Fiktion zur Realität steht. Auch weitere Romane von ihr beschäftigen sich mit diesem Milieu. Ich nenne Ihr blöden Weiber von 1993. Danach erschienen etwa Indianer, ein Roman von 1996, Übungen zu einem Aufstand 2002, das Weiße Album von 2007, in dem sie sich mit einem anderen ihrer Themen beschäftigt, nämlich mit der Musik. Schließlich Natascha, Veronique und Paul 2012 und Schule der Indienfahrer von 2017. Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit hat Friederike Krätzen auch immer als Kritikerin gearbeitet, als Kritikerin und Essayistin. Unter anderem gab sie Kurse am Literaturinstitut in Biel und war auch Dozentin an der ETH Zürich. Besonders interessiert hat sie immer auch der Übergang zwischen den einzelnen Kunstgattungen, also etwa zwischen Literatur und Film. So hat sie in einem nächstens erscheinenden Buch, Projekt Schweiz, in dem 44 Autorinnen und Autoren 44 Schweizer Persönlichkeiten porträtieren, zum Fotografen und Filmemacher Robert Frank geschrieben. Heute wird sie uns Adelheid Duvanel vorstellen, eine Schriftstellerin, die 1936 in Basel geboren wurde und bis zu ihrem Tod 1996 dort gelebt hat. Duvanel hat zu Lebzeiten unter Kolleginnen und Kollegen und auch in einer sehr begrenzten literarischen Öffentlichkeit als herausragende Autorin gegolten, hat aber nie jenen größeren Erfolg gehabt, der ihr zugestanden wäre. Duvanels Werk besteht fast vollständig aus kurzen Erzählungen, Miniaturen, in denen jeweils eine ganz eigene Welt aufgespannt wird. Ihre Bücher sind seit längerem vergriffen, doch nun, vor ein paar Monaten, ist ein Sammelband mit ihren gesammelten Werken erschienen, und zwar im Zürcher Limmat Verlag. Friederike Krätzen ist eine der beiden Herausgeberinnen dieses Bands und sie wird uns nun erläutern, was sie an Adelheid Duvanel so fasziniert und worin sie deren besondere Leistung sieht.
Ja, erstmal vielen Dank, das mache ich sehr gerne und ich würde gerne, bevor ich eigentlich groß was sage, ein paar von den Anfängen von Adelheid Duvanels Geschichten vorlesen, weil sie eine ganz große Meisterin des Anfangens, der Anfänge ist. Und das hat etwas vielleicht damit zu tun, dass ihre Geschichten, so klein und so kurz sie sind, eigentlich eine ganz, ganz große Geschichte, eine ganz große Erzählung, ein ganz großer Roman sind. Also dass die Geschichten eigentlich gar nicht anfangen, sondern weitergehen. Aber jetzt möchte ich einfach ein paar dieser Anfänge vorlesen. Im sich schließenden Kelch des Himmels schimmert wie ein Wassertropfen der Mond. Das Lied einer Amsel schlingt Girlanden aus Duft um die Stadt. Dunkel kauern Bäume in den Gärten, der Lärm einiger Autos und Motorräder fällt vorbei und löst sich auf in der Finsternis am Ende der Straße. Das ist der Anfang der Geschichte der Flügel. Über Nacht ist die Welt reif geworden. Ein zarter, weißer Schimmel ist auf ihr gewachsen. Frühlingsschnee. Auf den Dächern gibt's keine Spuren von Füßen und Rädern. Dort oben ist die Welt jenseits der Angst. Hier unten zählen Menschen ihre Schritte, passen Stimmen sich den Stimmen an. Es gibt aber Menschen, die sich nicht an das Hiersein gewöhnen können. Das ist der Anfang von Aufbruch mit drei Plüschaffen. Einen längeren Anfang lese ich jetzt noch vor aus Das Brillenmuseum. Wie sich doch die psychiatrische Klinik dieser Stadt vergrößert. Es wird ständig gebaut. Die Klinik wirbt mit Plakaten. Kommen Sie zu uns, werden Sie Patient. 1000 Psychiater erwarten Sie. Ich wollte einmal über diese Klinik eine Erzählung schreiben. Ich wollte zum Beispiel den Satz, die Patientin warf ihrem Arzt einen fetten Traum vor, verwenden. Die Ärzte hätten es aber nicht geschätzt, mit gierigen Tieren verglichen zu werden, mit entthronten Löwen, denen nicht der Löwenanteil zusteht, sondern die froh sein müssen über jeden Happentraum, den ihnen die Patienten hinwerfen. Wenn die Patienten dies nicht täten, müssten die Psychiater hungern an ihrer Seele und an ihrem Geist. Sie ziehen den Patienten eine Haut nach der anderen ab und verzehren diese Häute. Noch ein letzter Anfang für den Anfang. Arthur war keineswegs gedankenfaul. Und er bildete sich weiter, indem er Kurse besuchte, die ihm gewandte Umgangsformen, Kochen, Fotografieren und Stenografie beibrachten. Er bemühte sich, den menschlichen Kontakt zu pflegen, doch wo er sich auch in die unsichtbaren Zelte einschleichen wollte, in welchen er die anderen einzeln oder in Gruppen vermutete, stets stand ein Engel davor und verwehrte ihm den Eingang, mit der Geste eines Coiffeurs, der es bedauert, keine weitere Kundschaft mehr bedienen zu können. Das ist mal so ein kleiner Einstieg der Anfänge, ein Reigen von Anfängen. Und ich würde jetzt gerne so weitermachen, dass ich das Nachwort, was ich zur Gesamtausgabe, die jetzt gerade erschienen ist, es ist eine Gesamtausgabe von allen Erzählungen von Adelheid Duvanel. Ich würde gerne jetzt entlang dieses Essays, den ich versucht habe, zu Duvanel zu schreiben, es ist eine Annäherung, vorlesen, vortragen. Und ich habe angefangen mit meiner Erinnerung an Adelheid Duvanel. Ich habe sie als ich ganz junge Autorin war, es muss irgendwie 1986 gewesen sein, in Basel, war ich eingeladen, das erste Mal, und war auch ganz aufgeregt, so mit Kollegen zusammenzusitzen und Texte vorzulesen. Und da saß unter anderem auf dem Sofa Adelheid Duvanel und sie saß in der ihr wirklich sehr typischen Haltung, dass sie den Kopf gesenkt hatte, die Augen niedergeschlagen, den Mund geschlossen, dass sie ungefähr nichts sagte. Und allein das schon irgendwie hatte so eine starke Präsenz. Also sie hat nichts gesagt, so wie sprachlos saß sie da und saß mitten auf dem Sofa zwischen Kollegen. Ich erinnere mich wahnsinnig gut daran, sie hat vorgelesen, also nachdem ein paar andere gelesen haben. So nach den ersten Sätzen, es gab eine Szene, wo eine Frau von zu Hause weggeht, in den Zug steigt, in die Toilette geht, ihre Ringe auszieht, ihr Portemonnaie aus der Tasche nimmt, die Ringe in das Portemonnaie packt und die Ringe im zugemachten Portemonnaie in die Toilette wirft. Und das war ein Moment, wo ich dachte, jetzt zerreißt hier was, jetzt ist etwas passiert. Es war so wie ein Beben, es war so eine Detailgenauigkeit, so eine Schärfe im Detail, die mich wirklich tatsächlich in dem Moment völlig erschüttert hat. Und ich weiß noch, ich habe so die Kollegen und Kolleginnen angeguckt und dachte, jetzt müssen wir auch irgendwas machen. Und die waren aber ganz ruhig und so, und sie hat dann die Geschichte zu Ende gelesen und ich war wirklich ganz aufgeregt und waren aber ganz gelassen und taten weiter nichts. Und dann las irgendwie ein anderer, dann habe ich erfahren, dass sie am Abend wieder in die Psychiatrie ging, weil zu der Zeit lebte Adelheid Duvernay in der Psychiatrie, was sie eine Weile immer wieder gemacht hat. Ich glaube, weniger, weil sie verrückt war, als dass sie ein bisschen Ruhe und Zeit brauchte und Abgeschiedenheit fand im Schutz dieser Klinik. Sie selber hat zu der Geschichte nichts gesagt. Und diese Erfahrung habe ich eigentlich immer wieder. Ich bin immer wieder mit ihr zusammengetroffen, in Zusammenhängen mit anderen Autoren, in Basel, mit Lesungen. Sie hat dann irgendwann mal den Basler Literaturpreis bekommen. Also das war auch so, da waren wir auch wieder mit Kollegen zusammen. Wir wussten alle, dass sie wirklich in sehr prekären Umständen lebt. Das gehörte dann zu ihr. Ja, daran ließ sich irgendwie nichts ändern. Und ich habe sie 1996 dann, da war ich in der Programmkommission der Solothurner Literaturtage, da habe ich sie eingeladen zu einer Lesung, das war irgendwie im Mai. Sie hat gelesen, es waren viele Leute da. Das war, wie ich das dann auch schon kannte, wenn sie gelesen hat, und was ja vielleicht eben auch bei den Anfängen schon ein bisschen zu spüren war, die Geschichten sind ja oft auch komisch. Also was sie über die Psychiatrie, kommen sie zu uns, 1000 Psychiater erwarten sie, das ist sehr komisch. Ja. Aber es ist so eine Komik, wo man nicht so richtig weiß. Und es war so eine tolle Stimmung, weil erstmal alle lachten, also was dann auch so ein bisschen hysterisch wurde. Und dann wurde es immer stiller. Sie hat vorgelesen und es wurde immer stiller und es wurde dann wirklich so still, dass so, also ich hatte fast das Gefühl so, jetzt sitzen wir im Tunnel und wir kommen nie mehr raus. Und das war dann so typisch für sie, weil sie plötzlich, die ungefähr immer mit gesenktem Blick da saß, plötzlich schaut sie auf, guckt alle an und sagt, ich lese noch zwei Geschichten. Also so im Sinne von, es hört auch wieder auf. Und also so war sie. Sie war unglaublich präsent, sie hat die Sachen ganz genau mitbekommen. Und das kann man in ihren Geschichten wiederfinden. Also ihre, man könnte sagen, ihre ganz subtile Möglichkeit wahrzunehmen, was geschieht. Also auch in diesem Raum, in der Atmosphäre, wenn es allen so beängstigend, bedrückend wurde. Und ich glaube, dass diese Lesung, wo sie mir so klar und so stark vorkam, war ihre letzte. Sie ist am 8. Juli, ist sie in einen Wald, den sie aus ihrer Kindheit kennt, in der Nähe von Pratteln, sie ist in Pratteln geboren, ist sie irgendwie mit Alkohol und Medikamenten in den Wald und wollte schlafen und ist nicht mehr aufgewacht, weil diese Nacht sehr, sehr kalt war. Das fand ich natürlich sehr erschütternd, also auch sie vorher noch so lebendig erlebt zu haben, ihre Geschichten so lebendig, auch diese verlebendigende Wirkung auf das Publikum. Und ich habe dann, und das finde ich irgendwie noch, ja, also na, ich habe dann kurz darauf von ihr geträumt. Und ich habe jetzt heute den gleichen Ring angezogen. Ich habe nämlich geträumt, ich habe einen Ring, das sind drei Ringe ineinander, die man nicht lösen kann voneinander. Und ich habe ihr diesen Ring gezeigt, sie hat ihn in die Hand genommen und hat die drei Ringe, die nicht zu lösen sind, in 0, nichts voneinander gelöst. Das war mein Traum von Adelheid Duvernay und bezieht sich, also ich habe den Traum nicht erfunden, auf die Geschichte, wo die Frau ihre Ringe auszieht und ins Portemonnaie steckt. Also ja, also dieses Detail, dass diese Frau völlig verzweifelt am Ende geht von allem weg, anstelle die Ringe einfach in die Toilette zu werfen, packt sie sie ins Portemonnaie und wirft das Ganze zusammen weg. Vielleicht für den Finder, ich weiß es nicht. Also ist auch noch ein Denken an den, der es findet, dann hat er wenigstens die Ringe und das Geld. Also ja, sowas. Gut, das ist so das sind meine Erfahrungen mit ihr als Person. Es gibt andere von gemeinsamen Lesungen, öffentlichen Lesungen, wo sie auch eben diese ganz subtile Präzision im Wahrnehmen, was geschieht. Also es ist fast so was, ja, Geisterhaftes, das konnte sie sehr gut. Und jetzt möchte ich ein bisschen von meinem Nachwort vortragen und vielleicht dann auch nochmal eine ganze Geschichte vorlesen. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg wurde sie in eine Alpenrepublik hineingeboren. Schnörkellos, ungefragt und mit etwas ausgestattet, das sie wehrlos machen sollte gegen die Zumutung des Atmens, wie es bei Ilse Eichinger in Bezug zu Kafka heißt. So dass sie schnell begriff, was es heißt, in einem Schweizer Frauenkörper lebendig zu sein. Stimmlos, ins Haus verschleppt, widerständig. Fest entschlossen, alles auszuhalten, wie das Kind in einem ihrer Texte beim Zahnarzt. Der Schmerz war durchdringend, doch das Kind blieb stumm. Es opferte den Schmerz, schickte ihn Gott mit der Bitte, den Vater umkommen zu lassen. Das ist aus einer Geschichte von ihr und das kommt immer wieder im Grunde eine unglaubliche Wut tatsächlich gegen den Vater, für den Vater. Es gibt es auch ganz, ganz wörtlich so formuliert, also wir haben nichts gelernt, außer alles auszuhalten. Und das erinnert mich ein bisschen an Robert Walser, der sagt, man muss alles schön finden. Das sind so unglaubliche Gesetze, Regeln, Anforderungen, in denen sich ja auch eine unglaubliche Gewalt oder eine Antwort auf eine unglaubliche Gewalt aufhält. Einmal fragt in einem ihrer Texte die Schwester ihren Bruder, wie sie denn als Kinder sprechen gelernt hätten. Seine Antwort lautete, wahrscheinlich außerhalb. Wer sein Sprechen außerhalb gelernt hat, wird nicht heimisch werden, es sei denn im Unbehausten, in einer Sprache an der Grenze zur Sprachlosigkeit, die sagen kann, wie ungesichert und fremd wir uns sind, wie sehr gebunden an das, was uns beisteht, wie es Wörter, Sätze, Namen vermögen. Von dort kommt die Sprache Duvernels. Sie ist von diesem Außerhalb durchdrungen, lebt an der Grenze seiner Wahrscheinlichkeit, kann nicht aufhören, von dort her zu erzählen. Ihre Texte sind allesamt Übersetzungen aus dieser Gegend eines in der Kindheit gelernten Sprechens. Sie bringen es zur Sprache, zur Schrift, schaffen ihm ein kleines, temporäres Haus, wo sich all das versammeln kann, was sich so unbehaust wie fremd jenseits der Grenze herumtreibt. Solange das Unbehausbare, all das, was nicht zu bewohnen ist, erzählbar bleibt, solange es eine Sprache gibt, die es auf die andere Seite der Schrift und der Literatur zu übersetzen vermag, solange ist das, was sich im Außen aufdrängt, gesichert. Auch wir vor ihm. Ihre Erzählungen sind präzis gebaute Gebilde, in denen wir vergeblich nach einem Innen suchen. Sie tauchen aus Zwischenräumen auf, zaudern zwischen Tür und Angel. Wenn sie anfangen, sind sie schon mitten im Geschehen und wie sie enden, gehen sie weiter. Wir können in sie eintreten, doch je weiter wir versuchen, in sie vorzudringen, umso stärker werden wir aus ihnen fortgetrieben. Womit wir schon mitten in das Geschehen geraten sind, dem das Personal ihrer Texte ebenso unterworfen ist wie wir. Die Randständigkeit ihrer Figuren ist keine soziale, es ist die ihres Aufenthalts in der Sprache. Sie harren zwischen doppelten Rändern, sind weder innen noch außen. Sie begehren, was sich, je dringender sie seiner habhaft werden wollen, nur immer weiter entfernt. Ihre Art, sich durchs Leben zu schlagen, lässt sich davon nicht ablenken. Sie sind erfüllt von sich. Es sind die beständigsten Figuren. Nichts in ihrem Leben gibt es zu entscheiden, nur auszuhalten. Was ihnen erlaubt, geduldig alles auf sich zu nehmen, was nicht zu ändern ist. Nur dadurch kann alles anders werden. Das wissen sie. Davon erzählen sie mit einer Insistenz, die voller Zuversicht wagt, all das zurückzuweisen, was doch oft nur leere Versprechen, Vertröstungen sind. Nein, die hier in Duvernels Texten lassen sich nicht täuschen. Sie meinen mich. Das tun nur Narren, wie die Mutter ihrem Sohn Marcel sagt. Sie wissen auf jene andere Art, die wir von den Heiligen, den Märtyrern, von den großen Liebenden kennen. Was ihnen in die Liebe gerät, ist ihnen ausgeliefert. Die, die sie lieben, sind ihre Geiseln. Auch wenn es so aussieht, als wären sie die Opfer all derer, die sie nicht lieben. Ihrer Liebe tut das keinen Abbruch. Das Beharren, der Wunsch danach, sie gehen weiter über jedes Ende hinaus. Wie Marcel, der denkt, ich bin zum Narren gemacht worden, deshalb müssen mich die Menschen, die sich nicht zum Narren machen ließen, füttern, damit ich nicht verhungere. Ihm ist schwindlig vor Glück. Dieses Glück macht die Schönheit der Texte aus. Sie hören nicht auf, dem Leben das abzutrotzen, was so unmöglich zu sein scheint, wie die Liebe, die Zartheit, der Schwindel. Vom Wunsch danach handeln sie alle. Nicht nur die Figuren ihrer Texte, auch die Wände, Fenster, Bilder an den Wänden, die Tische, Stühle, Türen, zwischen denen sie hausen. Selbst der Himmel mit seinen Wolken und Monden tut es. Sie unterhalten ein ernstes, unbeirrbares Wünschen, das auf Erfüllung nicht angewiesen ist, nur darauf, weiter wünschen zu können. In diesem Territorium hat ihre Autorin sie angesiedelt. Hier kommen die zur Sprache, die wir so oft überhören, von denen wir auch nicht allzu viel wissen wollen. Ihnen zuzuhören, wie sie gemeinsam mit den Bäumen, den Blumen, dem Wetter, den Tieren und Autos sprechen, ist bei allem Erschrecken, was einem dabei zustoßen kann, etwas, was uns dem Leben zugehöriger macht. Und vielleicht könnte ich jetzt hier eigentlich so eine Geschichte einfügen von ihr, weil das auch so eine, fast so eine poetologische Geschichte ist. Stephanie. Die Stadt war wie mit Asche zugeschüttet, aber überall glommen Lichter. Wörter, die für Restaurants, Kinos, Bars, Diskotheken, Zigarettenmarken und anderes mehr warben. Und unter dem weißen, runden Mond flogen zwei Möwen. Ein Fräulein, das zu klein gewachsen war und immer ein Taschentuch im linken Ärmel der Bluse oder des Pullovers trug, ging eifrig auf den Trottoir. Es hatte ein Hasengesicht und geschwollene Beine. Es hieß Stephanie und schrieb ein Buch. Die Tatsache, dass das Buch vielleicht später in vielen Läden zu kaufen war und einen Leineneinband, einen Schutzumschlag, einen Klappentext und Seitenzahlen aufweisen würde, versetzte Stephanie in ständige Aufregung, auch in ein Wohlbehagen. Stephanie war in einer Klosterschule unterrichtet worden und hatte in der knapp bemessenen Freizeit immer gehäkelt. Sie konnte nicht lügen, wusste aber nicht sicher, was Wahrheit ist. Sie vermutete, Wahrheit sei rot oder blau oder grün, eckig oder oval, flach oder spitz. Aber was hatte Fräulein Stephanie zu schreiben? Stephanie wusste nichts von leidenschaftlicher Liebe, von Zorn, Panik, Hass, Erpressung, Rache, Terror. Sie saß an Werktagen in einem Büro am Computer und an Sonntagen in der Kirche. Aber nun ist etwas zu sagen, das Fräulein Stefanie in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Stefanie hatte Fantasie. Fantasie ist die fliegende, flatternde, Purzelbäume schlagende Schwester der steifbeinigen Wahrheit. Und Stefanie kannte die Zärtlichkeit und die Enttäuschung. Deshalb konnte sie ihr Buch häkeln. Nun, da sie so eifrig auf dem Trottoir ging, sah sie einen jungen Mann in zerrissenen Jeans, der unter einer Straßenlampe am Boden saß und in einem Buch las. Ihr Herz flog ihm zu, was der junge Mann nicht bemerkte. Sie dachte: Ich bin keine Schriftstellerin, aber ich schreibe ein Buch, das er später vielleicht genauso konzentriert lesen wird. Der Himmel wurde finster und die beiden Möwen nahmen Reißaus, als Stefanie in eine Seitengasse einbog. Sie läutete an der Tür eines schmalen, schwarzen Hauses. Die Tür war von innen dreifach verschlossen, mit einer Sicherheitskette, einem breiten, wuchtigen Riegel und einem Sicherheitsschloss. Eine Stimme flüsterte durchs Schlüsselloch: Losungswort? Stammtisch, murmelte Stefanie, worauf die Tür umständlich geöffnet wurde. Stefanie trat ein und nahm an einem Tisch Platz, um mit ihrer Freundin Tee zu trinken, die ein wenig schielte und im Haus immer barfuß ging, damit niemand sie hörte. Also das ist mal so ein so eine Stefanie mit Hasengesicht und geschwollenen Beinen, mit einem Taschentuch, was sie immer im linken Ärmel der Bluse oder des Pullovers trägt. Das sind auch so Markierungen von Figuren. Und zugleich ist es ja auch eine ganz klare Abgrenzung. Also sie weiß nichts von Rache, sie weiß nichts von großer Liebe, sie weiß nichts von den großen Dramen, aber sie hat Fantasie. Und sie kennt, und das finde ich was ganz Wichtiges, sie kennt die Zärtlichkeit und die Enttäuschung. Also das ist ja ein Entwurf dafür, was macht Literatur aus. Enttäuschung und Zärtlichkeit kennen. Und das Losungswort natürlich, sonst kommt man nicht rein bei der Freundin. So, ich lese noch ein bisschen weiter. Die Zeit ist zu klein, um sich darin ein Paradies vorzustellen. Einer der Duvanelschen Sätze, die, noch bevor wir sie gelesen haben, uns fest im Griff haben. Xaver, der das sagt, scheint genau zu wissen, wie viel Zeit die Vorstellung eines Paradieses braucht, wie groß sie sein muss, damit es sich überhaupt lohnt, mit dem Vorstellen anzufangen. So bescheiden und resignativ sich Xavers Satz zunächst anhört, so grenzenlos ist das, was sich in ihm aufhält. Nie würde Xaver, ein Beamter der Invalidenversicherung, sagen, was er will. Aber die Art, wie er nicht will, sprengt jedes Maß. Sein Wollen ist größer als jedes vorstellbare Paradies, größer als jede erdenkbare Zeit, in der wir es uns vorstellen können. Xaver fängt mit Vorstellungen auf dieser Welt gar nicht erst an. Wer wollte auf ihr glücklich sein, wie es bei Kleist heißt? Wie Xaver verhalten sich die meisten Figuren Duvanels. So will es der unbedingte Wille ihrer Autorin. Sie hat einen absoluten Anspruch, der sich, ohne gesagt zu sein, überall in ihren Texten durchsetzt. Das macht sie zu einer Hochseilakrobatin, die ihre Sätze so zusammenschneidet und im richtigen Moment abbricht, dass sie im freien Fall schwebend nichts verraten und alles sagen von der Liebe, der Sehnsucht, dem Wunsch zu leben. Duvanels Texte kommen nicht aus dem Schlaf. Sie träumen auch nicht. Sie sind vielmehr hellwach. Ihr Realismus lässt jede Wirklichkeit zurückweichen. Irgendwas muss mit ihnen so anders gelaufen sein, dass das, was wir als Wirklichkeit begreifen, keinen Bestand mehr hat, das Kostüm ablegt, von der Bühne geht. Stattdessen kommen fantastische Figuren zur Sprache. Eigensinnige, ratlose und sie entfalten ihre irrwitzige Logik, mit der sie versuchen, dem Leben und seinen Schrecken voraus zu sein, wild entschlossen, sich nicht erwischen zu lassen. Tschechow rät jedem, der sich ans Schreiben macht, es nur mit eiskaltem Herzen zu tun. Das eiskalte Herz ist eine Form, nicht ein Herz. Es ist ein ästhetisches Verfahren, sich der Unbelehrbarkeit der Menschen, der Resistenz ihres Begehrens, der Unabänderlichkeit dessen auszusetzen, was wir Wirklichkeit nennen. Jedes von Duvernels Worten ist ein Schnitt ins Fleisch der Ordnung, aus der sie ihre Figuren herausgelöst hat. Sie können das Blatt, auf das sie geschrieben worden sind, verlassen. Sie sind frei, gerettet. Doch nur bis zur nächsten Erzählung, wenn alles wieder anfängt, um erneut den Übergang ins Leben und zur Sprache zu wagen. Es ist eine Sprache der Einzelheiten, so robust und fantastisch wie die der Haikus. Was diese Sprache erfasst, wird gegenwärtig, ist da, bleibt. Ihre Genauigkeit ist eine punktförmige. Kein nächster Satz ist absehbar, jeder ersteht wieder neu, in seiner ihm ganz eigenen Gegenwärtigkeit, ist zur Stelle. Ihre Wörter wanken nicht, sie verbergen nichts, stehen da, sind, was sie sagen. Nichts anderes hat in ihnen Platz als sie selbst, als wären sie Namen, mit denen sich die Wirklichkeit beschwören ließe. Und vielleicht lese ich zwei Beispiele dazu. Also es gäbe ganz, ganz viele Beispiele dafür, eigentlich jeder Text. Und die sind jetzt so eben aus so einem Naturzusammenhang, diese Bilder, die sie entwirft, oder diese Sprache, die, ja, diese Sätze, die im Grunde gar kein Bild geben, sondern immer eigentlich Momente erfassen. Kaspar liebte es nicht, wenn der Nebel die Kronen der Bäume versteckte und der Wind den Blumen den Mund zuhielt, sodass sie wie tote Vögel auf der Erde lagen. Wohl aber liebte er das ratschlagende Licht über den Kirchturmspitzen, die tanzenden Wellen des Flusses, die die Bäuche der Schiffe an sich pressten, den durchdringenden Gesang der Vögel. Das ist auch so ein tolles Bild. Trotz der kalten Jahreszeit stand ein Gewitter bucklig am Eingang des Tales. Die Sonnenstrahlen, die sich hinter seinem Rücken hervordrängten, wirkten aus einem unersichtlichen Grund blasphemisch. Man schämte sich, sie zu sehen und wünschte, das Gewitter möge näher treten und seinen Zorn freien Lauf lassen. Für Franz wird die Nacht zum Tag, der Tag zur Nacht. Hinter einer finsteren Wolke lässt er das Herz der Erde pochen. Schön ist der Regen, ein Rauschebart, der aus einer finsteren Höhle im Wald kriecht und großspurig vorbeischreitet an den Fenstern der schlafenden Menschen, mit schnellem Schritt, ohne sich im Nebel wirklich zu zeigen. Aber der Morgenstern flimmert schon in seinem Haar. Ich bin befriedigt, ich bin erledigt, sagt Beckett's Malone. Es ist, als hätte sich Duvernel diesen Satz als Warnung zu eigen gemacht. Ihr Personal, genauer gesagt ihr gesamtes Arsenal, besteht auf der unbedingten Umkehrung. Nie werde ich befriedigt sein, nie erledigt. Wie überhaupt in ihren Texten eine grundlegende Umwertung aller Werte am Werk ist. Sie werden zumindest auf den Kopf gestellt oder vom Kopf auf die Füße. Und mit ihnen all das, dessen Unerbittlichkeit wir den gesunden Menschenverstand nennen, sodass noch in den finstersten Lebensumständen plötzlich eine Durchlässigkeit aufbricht, eine sinnlose Freude sich breit macht. Selbst der Tod gehört hierher, selbst ihm stehen die Türen offen. Wenn schon so viel unausdenkbares Unglück ständig ins Haus schneit, wäre es doch gelacht, wenn ich auch eher vorkommen könnte. Also her mit den Selbstmördern, den Überfahrenen, Verschwundenen, den Todkranken, die dann doch noch lange nicht sterben. Machen wir uns nichts vor. Ihre Figuren sind verstörend, sie bleiben uns bei aller Nähe fern. Es sind Unglücksraben, Pechvögel, Kindsköpfe, Ungeschickte und manchmal auch Katzen, die Geld fressen. Sie kommen aus einer diffusen Dichte und Enge, sie haben sie durchquert, sind auf der anderen Seite zur Sprache gekommen. Ihre Beute ist das Überlebthaben, die Auferstehung in der Sprache. Das macht die Stimmung ihrer Texte aus, dieser stille, beharrliche Jubel, da zu sein, noch immer. Vielleicht ist Duvanels Werk eine Art Schule der Vergebung. Müssen ihre Figuren, ihre Sätze und Ansichten nicht immer wieder jede nur erdenkliche Form von Vergeblichkeit durchleben? All die Gefühle der alten und der jungen Kinder, ihre Aufbrüche, ihre Flucht und Liebesversuche, als könnten sie so etwas ableiden und gnädig stimmen, von dem sie weder wissen, was es ist, noch woher es kommt. Sie fragen auch nicht nach seinen Ursachen, beschuldigen nichts und niemand. Ihre Verletzungen verlangen weder nach Schuldigen noch nach irgendeiner Form von Wiedergutmachung. Sie bedürfen des Wertens nicht, setzen die Frage nach Schuld und Unschuld aus, was ihnen ermöglicht, keinem Befehl zu gehorchen. Außerdem ihres ungeheuren Ungehorsams. Der einäugige Benjamin kann Spiegelschrift. Was ihm aber als Angestellten eines Reinigungsinstituts nicht viel nützt. Er liebt Julie, seit sie Kinder waren. Er tut es noch immer. Wie er auch immer noch auf sie wartet. So lange, bis er ihre Schritte hören kann und sie bald bei ihm sein wird. Als sie noch die Schule besuchte, hatte sie einen Aufsatz mit dem Titel »Vom Recht, lebensuntüchtig zu sein« geschrieben. So sieht die Gnade aus, die die beiden brauchen, um weiter leben und lieben zu können. Und sie wissen, dass sie die nur durch sich selbst erfahren können, was sie nicht nur tröstlich macht, sondern auch zu Getrösteten. Ihr Trost besteht im genauesten Hinsehen und der Weigerung, von sich abzusehen. Ihr stilles, zugleich übermäßiges Glück besteht auch darin, die Zwangsläufigkeiten zu unterbrechen. Kein Krieg, kein Rachefeldzug, keine Kränkung, die zurückgegeben werden müssten. Darin vollendet sich die Schönheit ihrer Figuren. Es ist ihnen in aller Vergeblichkeit gelungen, das, was mit ihnen gespielt wird, wenn auch unter Schmerzen, in das zu verwandeln, was sie spielen, wie es bei der Eichinger heißt. Wir haben es hier mit den kühnsten Spielern im Welttheater der Wirklichkeit zu tun. Ihre Melodie ist eine kindlich jubelnde, auf leichte Weise freudig. Dann blitzt ein Leuchten auf, dann widerfährt ihnen eine kleine Himmelfahrt, dann wissen sie, sie haben alles gesehen, alles ertragen, sie müssen keine Angst mehr haben. All das war nötig, um in der Vergeblichkeit ein Vergeben zu erfahren, es sich anzueignen, unschuldig zu werden, dem Schrecken, verurteilt zu sein, zu entgehen. Gnädig werden dann auch die Bäume, der Himmel, der Mond, der Fluss, die viel zu engen Zimmer, die Fenster in ihren Rahmen. Und jetzt habe ich genau das zitiert hier im Text, wie das, was ich eben vorgelesen habe. Ich lese es aber trotzdem nochmal vor. Für Franz wird die Nacht zum Tag, der Tag zur Nacht. Hinter einer finsteren Wolke lässt er das Herz der Erde pochen. Schön ist der Regen, ein Rauschebart, der aus einer finsteren Höhle im Wald kriecht und großspurig vorbeischreitet an den Fenstern der schlafenden Menschen, mit schnellem Schritt, ohne sich im Nebel wirklich zu zeigen. Aber der Morgenstern flimmert schon in seinem Haar. das ist auch so eine schöne Stelle, weil sie im Grunde diese Möglichkeit, dass es ganz schnell ins Märchenhafte gehen kann, also zeigt. Ja. Und die Figuren sind dann ja auch Märchenfiguren. Duvanel gehört zu den Schreibenden, die, wären sie nicht die Schreiberin ihrer Figuren, wären sie die Figuren ihrer Texte. So schreibt sie ihre Figuren und die leben dann das Leben ihrer Schreiberin, halten sie fest im Griff, damit sie nicht vom Weg abkommt. In ihren vielen kleinen Texten schreibt sie den einen großen, endlosen Roman von all denen, die gelernt haben, für sich zu stehen. Nicht selbstgefällig, nicht innerlich roh, sondern zart und voller Vergeblichkeit. Große Dichterinnen sterben nicht, schreibt Virginia Woolf in ihrem Essay A Room of One's Own. Sie sind weiterhin anwesend. Sie brauchen nur die Gelegenheit, leiblich unter uns zu wandeln. Es ist an uns, mit der Dichterin, die Duvanel war, ein Stück weiter zu gehen. Weiter vielleicht, als wir sehen können, mit den Beatles im Sinn, Baby, you can drive my car.
Ja, herzlichen Dank für diesen sehr intensiven Text, der meines Erachtens sowohl Duvanel vergegenwärtigt hat, als auch versucht hat zu analysieren und herauszuarbeiten, was ihre besondere Stellung auch im Umgang mit der Literatur ist und im Umgang mit der Sprache ist. Du hast interessanterweise zweimal die gleiche Stelle angeführt und ich habe sie mir beim Zuhören eigentlich auch notiert, weil ich die unglaublich schön finde, gleichzeitig auch unglaublich interessant, weil ich glaube, man sieht da tatsächlich, wie sie die verschiedenen Ebenen, wie die bruchlos ineinander übergehen. Also es ist sozusagen, man könnte schon vielleicht von einem Vergleich sprechen, also es geht, der geht als Rauschebart vorüber und dann bleibt es aber nicht bei diesem Bild stehen, sondern das wird dann wiederum gebrochen. Der Rauschebart ist eben großspurig. Also das heißt, das würde mich noch mehr interessieren, wie du das siehst, wie sie das schafft, diese Übergänge herzustellen.
Naja, also es ist wirklich dieses, was ich habe das auch im Text mal beschrieben, also so, sie schneidet es raus. Also sie schneidet, also es sind unglaublich kühne Schnitte. Ja? Also sie zitiert, ich meine, sie ist ja auch eine Schriftstellerin, die wirklich wahnsinnig viel gelesen hat und sehr belesen ist und auch also wirklich so mit den Genres spielt. Also die Texte kommen erstmal so daher, dass man denkt, sie sind völlig naiv. Ja. Und zugleich merkt man ja aber die Zutaten, die Teile, die Schnitte, also so wie sie die Schnitte setzt, wie sie zusammenfügt, das ist von so einer Meisterschaft. Also, und da erinnert sie mich wirklich sehr an so die Haiku-Kunst. Ja, also sie macht ja keine großen Metaphern, dass es dann so, man könnte fast sagen, so starre, großartige Metaphern gibt, sondern sie schneidet auch ihre Bilder kaputt. Also deswegen sind es so immer so Punktmomente. Und wie sie die dann zusammenfügt. Also im Grunde wie die Geschichte, die ich vorgelesen habe mit der Stefanie, das geht ja auch, es geht vom völlig Trivialen zu was hoch, eigentlich fast hochreflektiert Theoretischen über eine Poetologie. Und dann geht es wieder so in die Ebene, also die Beweglichkeit, man könnte fast sagen, die Beweglichkeit der Ebenen, ja, auf denen sie schreibt oder auf denen sie so ihre Figuren sich bewegen lässt. Und das ist vielleicht auch das, was ich so versucht habe zu beschreiben, man kommt den Figuren ja nicht nahe. Man kann nicht zu denen ins Zimmer gehen und denken, jetzt weiß ich, wie das Zimmer aussieht. Weil die selber gar nicht wissen, wie das Zimmer aussieht, in dem sie sitzen. Also das ist auch etwas sehr, sehr Auffälliges. Es war jetzt nicht so stark, aber das ganz viel gibt es so Fenster, Türen, wieder Fenster. Also immer Blicke hinaus. Es ist dieses Innen-Außen und es ist weder innen noch außen. Und ich habe manchmal fast das Gefühl, dass ihre Art, wie sie die Sprache benutzt, auch, es ist so wie weder innen noch außen. Also die Sprache selber ist, wo ist die angesiedelt? Nicht in der Szene, nicht in einem Bild, sondern eigentlich in so etwas dazwischen. Also im Grunde in den Schnitten, könnte man fast sagen. Wie jetzt an dieser Stelle. Ja.
Also die Sprache konstituiert sich sozusagen, indem sie eben mit bestimmten Elementen auf eine bestimmte Weise umgeht.
Ja, aber so, also völlig unkonventionell. Und auch nicht, also eben, ne, das sind ja überhaupt keine psychologischen Geschichten. Sie fragen nicht danach, wie konnte ich in so eine schwierige Situation kommen. Ne, es gibt so Geschichten, da sind die Drogensüchtigen, da kommen die Dealer, dann sitzen die irgendwie völlig betäubt da und immer die Zigaretten und der Teppich ist verbrannt. Und so. Also ne, das sitzt alles so da und man denkt, ja, so ist das Leben. Also das ist ja auch, also das ist ja auch diese Kühnheit. Also das wird so, es wird nicht danach gefragt, ja, also es kommt auch keiner und sagt, jetzt muss man hier mal aufräumen oder muss mal Schluss sein oder so. Ja. Also es gibt keine Instanz, die da Ordnung machen könnte. Und das ist ja diese großartige Anarchie, könnte man fast sagen. Also die Figuren leiden, die sitzen in ihrem Elend und in ihrer Unerlöstheit, aber da sitzen sie drin. Und das muss man ihnen mal nachmachen. Ja, also. Und es hat dann wirklich sowas, dass, also wenn man wirklich richtig unerlöst ist, kommt man irgendwann an die Stelle, dass das auch eine Form von Erlösung ist. Also in ihren Texten. Ich will das jetzt nicht. Ja. Also als Möglichkeit des Lebens. Aber es hat was.
Das ist wahrscheinlich das, was du mit aushalten meinst, ja, oder? Also die Figuren halten, müssen eben aushalten, weil sie in einer bestimmten Situation gestellt sind. Ja. Und nicht aus dieser Situation heraus können.
Genau, ja.
Wie schätzt du die Stellung von Duvanel innerhalb der Literatur ein? Also ich meine jetzt nicht eben, wie du vorhin gesagt hast, es ist die Weltliteratur, aber sie scheint schon auf ihre Art einzigartig gewesen zu sein.
Ist sie absolut, würde ich auch absolut so sagen. Also und also so wie man, ich möchte es nicht strapazieren mit dem Walser, ja, also ich möchte das wirklich, weil ich finde, Walser ist eben auch völlig einzigartig, ja, aber sie ist ebenso eine einzigartige. Also, und zwar auch in der Unbedingtheit und auch in der Unvorhersehbarkeit innerhalb der Texte. Also man kann nicht, eben was ich gelesen habe an Anfängen, von den Anfängen weiß man nicht, wie das weitergeht. Man weiß wirklich von den Sätzen nicht, wie sie weitergehen könnten. Und es sind auch ganz oft so Ausschnitte, Einblicke in Leben, also in die man völlig reingerät. Man sitzt mit denen eigentlich da, aber man kann sich nicht vorstellen, wo die sind. Und man kann sich auch nicht vorstellen, wie das weitergehen soll. Aber es geht weiter, nämlich in der nächsten Geschichte.
Vielleicht könntest du noch ein bisschen was zur Ausgabe sagen. Also das sind die gesammelten Erzählungen. Ist das das Gesamtwerk?
Oder gibt's ja, noch, das ist das Gesamtwerk und es sind eben auch frühe Texte von ihr, die sie, und das finde ich auch nochmal sehr interessant, einfach jetzt, die sind alle in Zeitungen erschienen. Also auch in der WOZ, in der NZZ, in der vor allen Dingen Basler Nachrichten. Also über Jahre hat sie als Judith Januar die regelmäßig veröffentlicht. In den Zeitungen. Also was ich auch nochmal sehr interessant finde, also einfach jetzt zeitungsgeschichtlich, ja, also was mal in Zeitungen an Texten zu lesen war.
Und heute nicht mehr möglich wäre.
Ja, völlig unmöglich, ja, also und eben jetzt sind zum ersten Mal alle Texte zusammen, ja, genau. Es gibt eben noch, es gibt noch die Briefe und es gibt noch die Bilder. Das meiste ist im Literaturarchiv. Und ich glaube, jetzt durch den Erfolg dieser Gesamtausgabe wird auch daran gedacht, also Briefausgabe zu machen und so. Und auch mit den Bildern weiterzuarbeiten. Also als Geheimtipp war das immer allen schon klar, da ich damals auch so nah das mitgekriegt habe, ihre letzte Lesung in Solothurn, habe ich dann im Jahr drauf mitorganisiert eine Ausstellung im Solothurner Kunstmuseum ihrer Bilder. Und sie hat ganz viele Bilder gemalt und ist mit den Bildern von Haustür zu Haustür und hat geklingelt, ob nicht jemand ihr ein Bild abkauft. also zu Lebzeiten, weil sie ja nie Geld hatte, weil das Geld, sie hatte eine drogensüchtige Tochter, die dann auch noch schwer AIDS-krank war und ein Kind bekam. Und die Tochter war bei ihr, das Kind war bei ihr. Also sie hat selber wirklich in äußerst prekären Verhältnissen gelebt und musste dann eben ihre Bilder malen, um zu versuchen, Geld dafür zu bekommen. Und Maya Beutler hat ihr sehr, sehr viele Bilder abgekauft. Also sie ist von vielen unterstützt worden, weil auch viele wussten, dass es eine ganz tolle Autorin ist. Eine einzigartige. Und es gibt hier eine Stelle, wo ich, ja, jetzt kommen wir ein bisschen in die Schweiz, ne? Also wo ich schreibe, dass sie eben nicht aus dem Schlaf kommt und ihre Figuren auch nicht aus dem Schlaf. Jetzt finde ich die Stelle natürlich nicht, das ist immer so. Doch hier. Duvernays Texte kommen nicht aus dem Schlaf, sie träumen auch nicht, sie sind vielmehr hellwach. Ihr Realismus lässt jede Wirklichkeit zurückweichen. Und also Peter von Matt hat sich sehr eingesetzt für Adela Duvernay, hat 2011, glaube ich, im Nagel- und Kimche Verlag so gesammelte Erzählungen rausgegeben mit einem tollen Nachwort, hat auch das posthum erschienene Buch, ich glaube, Letzter Frühlingstag war das. Nach ihrem Tod sind da noch, was sie geschrieben hatte, was noch nicht veröffentlicht erschienen, auch da ein Nachwort geschrieben, wo er aber eigentlich davor, auch das sagt er auch explizit, also dass sie traditionslos sei. Dass eben ihr Werk aus dem Schlaf käme, aus diesem Zustand so zwischen Schlafen, Wachen. Er zieht auch eine Grenze zwischen Hamlet und Ophelia. Also wo er sowas auch andeutet, es könnte ja auch gefährlich werden mit dem Wahnsinn, weil dann versteht man es nicht mehr. Und ich denke, das ist natürlich eine Bitterkeit bei Adelheid Duvernay, also die sie in ihrem Leben, dieser Kampf gegen diesen Vater, ihr Vater war irgendwie Basler Gerichtspräsident und war sehr streng, sehr katholisch. Es gibt so ein paar Texte von ihr, wo sie ein bisschen autobiografischer schreibt. Und hat bis zuletzt die Erzählungen seiner Tochter als Geschichtli abgetan. Gegen das hat sie eine große Wut. Also das kommt eben immer wieder. Ne? Also dieses, es gibt auch mal irgendwo diesen tollen Satz, dass er sagt, wo sie sagt, meine Kindheit ist völlig unauffällig. Es steht irgendwie als Kiste irgendwo rum. Wenn man sie aufmacht, explodiert sie. So. Ne? Also das sind so immer so kleine Kassiber, wo für mich so ein Depot von einer unglaublichen Wut, also die nicht in den, also unmittelbar ist sie nicht in den Geschichten drin, aber es gibt immer wieder so Päckchen, wo sie das so reinpackt und sie muss es wirklich dosieren, weil ich fast das Gefühl habe, sonst ist diese Wut zu groß. Und es ist wirklich, eben, Walser ist unser großer Walser und Duvernay wird es nicht. Unsere große Duvernay, also weiß ich nicht.
Warum nicht?
Ich habe fast das Gefühl, dass sie nicht so leicht vereinnahmbar ist wie Walser.
Bei Walser gibt es womöglich eine Ebene, die harmloser wirkt.
Ja.
Und dann sozusagen stärker entschärft werden kann.
Ja, aber ich glaube auch, dass es eine Frau ist. Also das ist jetzt ganz blöd, aber ich denke, wenn eine Frau so viel weiß vom Leben und so viel auch an Vermögen hat, darüber auf eine Art und Weise zu erzählen, dass es ganz im Grunde immer hell bleibt. Also das macht sie ja. Also die Geschichten sind ja nicht dunkel oder depressiv, sondern sie bleiben, also in der Art, wie sie erzählt, immer ganz hellwach. Und das ist ja eine gefährliche Kraft. Also Walser kann wunderbar wegtanzen, sagen wir es so. Ne? Und das macht sie nicht. Kann sie auch nicht. Das könnte sie sich nicht leisten. Sie muss wirklich in dieser Offensive bleiben. In gewisser Weise könnte man sagen, die Geschichten sind in so einer Offensive. Also wo sie auch immer wieder, also ihre Zuwendung zum Leben schützen. Weil sonst könnte es zu gefährlich sein. sonst könnten sie zu verletzlich sein.
Was hat denn dazu geführt, dass jetzt diese neue Gesamtausgabe erschienen ist?
Wir haben in Basel so eine Zeit lang einen literarischen Salon gemacht in der Buchhandlung Labyrinth. Also wir, das war also unter anderem Elsbeth Dangel und ich. Und die Idee war, dass wir über Bücher sprechen, die uns wichtig sind und von denen wir finden, dass die wieder gelesen werden sollten. Und dann haben wir einen Abend zu Adelaide Duvanel gemacht und haben den auch, es war unglaublich heiß an diesem Abend, das weiß ich noch, es waren irgendwie 13 Leute da, aber es war sehr schön und es war auch toll, sich darauf vorzubereiten. Und damals gab es wirklich nur dieses, also nein, das gab es noch nicht mal, also die von Format rausgegebene, beim Hut meiner Mutter Sammlung, ja, also. Und dann haben wir es, weil es so schön war, nochmal wiederholt an einer anderen Stelle. Und da war dann die Frau von Erwin Künzli und fand das toll. Und plötzlich, ja, das machen wir und so. Und dann hatte ich die Idee, also wir haben erstmal gar nicht an so eine Gesamtausgabe gedacht. Und ich hatte eigentlich die Idee, und das habe ich auch jetzt mitgehört, ich habe nämlich 2000, ja, habe ich mal ein Drehpunktheft mit rausgegeben, und zwar, wo ich auch so einen kleinen Essay schreibe. Das ist ja immer wieder zu beobachten, wie anders Literatur von Frauen tradiert wird. Also das, deswegen zitiere ich ja auch nochmal Virginia Woolf, Room of One's Own, die eben sagt, wir müssen dranbleiben, damit Shakespeares Schwester auch irgendwie eine große Dichterin sein kann. Ja, also. Und in diesem Sinne habe ich dieses Heft auch herausgegeben, damals zu Pedretti, und habe verschiedenste Autoren und Autorinnen eingeladen, weiterzuschreiben, also in dieser Tradition. Und das war jetzt meine Idee zu Duvanel auch, sowas zu machen, also zu, so im Grunde sich, dass Autorinnen und Autoren, die jetzt leben und schreiben, sich mit diesem Werk auseinandersetzen, also als Verlebendigung von allem und jedem. Das war mal so der Anfang, und das wollte aber dann Erwin Künzli nicht, und dann waren wir dabei, ja, was machen wir, eine Auswahl oder so, und plötzlich war dann diese Idee mit der Gesamtausgabe da. Und im Oktober erscheint ein Heft von der Literaturzeitschrift Das Narr, und da haben wir das gemacht. Also Lukas Glor und ich geben das raus und haben auch so einen Aufruf in der Zeitung veröffentlicht, dass Leute schreiben können zu Duvanel. Und wir haben aber auch unterschiedlichste Autorinnen und Autoren angefragt, was zu schreiben. Und das sind sehr, sehr schöne Texte geworden. Sehr unterschiedlich und sehr, ja, so sehr, sehr emphatisch und lebendig. Also Zugänge, Überschreibungen, Fortsetzungen von dem, was Duvanel macht. Es gibt auch viele, die sie gar nicht kennen. Und die durch die Anfrage angefangen haben, ja, also. Aber dann gibt es andere, die sie schon ganz lange kennen. Also. Und da ich ja immer wieder auch mit Studierenden, die Literatur studieren, arbeite, habe ich sie immer, ich habe immer gesagt, lest das, ja. Also das ist ja, weil ich sie einfach eine ganz, ganz wichtige Autorin finde.
Und das scheint doch gewisse Wirkungen zu haben, wie jetzt der Erfolg dieser Ausgabe zeigt. Es gibt mittlerweile offenbar doch schon ein Publikum dafür.
Ja. Ja, ich habe auch das Gefühl, irgendwie die Zeiten sind härter geworden, sodass man das, glaube ich, nochmal anders lesen kann. Okay. Also so kommt es mir ein bisschen vor. Mhm. Ja, also so, wenn es wirklich zu den harten Sachen geht, ja, dann kann man sogar Duvanel lesen, ja, und sehen, aha, okay, ja, da stimmt ja was dran. Ja, ja, also die begegnet eine Härte, die es ja schon früher gab, aber das war alles so ein bisschen, sagen wir mal, verträumt. Wir dachten ja alle noch, wir kommen davon. Ja.
Stimmt, ja. Ja gut, dann danke ich nochmals ganz herzlich für diesen sehr interessanten, sehr aufschlussreichen, sehr dichten, aber sehr spannenden und sehr in die Tiefe gehenden Vortrag. Und wünsche allen, dass sie sich weiterhin mit Adelaide Duvanel beschäftigen.